Reingehört, ein Podcast der VRM. Theater, Kinos, Konzerthallen. Während der Corona-Pandemie kam auch das kulturelle Leben zum Stillstand. Freischaffenden Künstlern, Veranstaltern und Betreibern brachen sämtliche Einnahmen weg. Auch wenn Kinos und Theater unter der Einhaltung enormer Hygienemaßnahmen wieder öffnen dürfen, sind längst noch nicht alle Probleme gelöst. Musiker dürfen nicht auftreten, Feste finden in geraumer Zukunft weiterhin nicht statt. Gerade kleinere Kulturbetriebe und Freiberufler stehen vor großen Herausforderungen. Viele fühlen sich ungerecht behandelt. Und doch sprießen überall kreative Ideen aus dem Boden, wie Kultur trotz aller Schwierigkeiten bestehen kann. Die Kulturberichterstattung ging und geht allerdings während der gesamten Corona-Pandemie weiter. Doch wie lief die Arbeit einer Kulturredakteurin in Zeiten, in der Kultur, wie wir sie kennen, nicht stattfinden kann? Sind die erfolgten Lockerungen genug, um die kulturelle Szene aus der Krise zu führen? Und wie wirken sich die Corona-Maßnahmen auf das künstlerische Schaffen aus? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer 6. Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich spreche heute mit Birgitta Lampart. Sie ist Leiterin der Kulturredaktion des Wiesbadener Kuriers und hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur hautnah mitbekommen. Hallo Frau Lampart.
Hallo, Grüße.
Sie arbeiten ja schon seit vielen Jahren für die Kulturredaktion und haben dabei schon einiges erlebt und gesehen. Auch die jetzige Situation war sicherlich auch eine vollkommene neue für Sie. Was waren denn so Ihre ersten Gedanken, als sie abzeichnete, was da auf die Kultur zukommt?
Also meine ersten Gedanken waren tatsächlich, hoffentlich überstehen das alle. Vor allen Dingen die kleinen freien Bühnen und die Solokünstler, denn die sind selbstständig und arbeiten tatsächlich oft selbst und ständig. Und für die ist es wirtschaftlich natürlich besonders schwer. Es hat mich sehr beruhigt, dann, dass relativ schnell das Wiesbadener Kulturdezernat in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, wir zahlen Zuschüsse, die erst im 3. oder 4. Quartal eigentlich ausgezahlt werden müssten, jetzt schon aus. Das Problem verlagert sich natürlich dann in die 2. Jahreshälfte, aber ich denke, da wird es auch Lösungen finden. Und auch das Land hat ja jetzt ein 50-Millionen-Paket für die Kultur aufgelegt. Das sind natürlich schon mal Bausteine, die den Künstlern und der Kultur insgesamt in Hessen weiterhelfen.
Vielleicht können Sie auch kurz noch mal sagen, wie Ihre Arbeit denn gelaufen ist als Kulturredakteurin. Sie konnten ja keine Treffen mehr machen wie normalerweise. Und vielleicht können Sie einfach noch mal darstellen, wie es normalerweise abläuft und wie es jetzt abgelaufen ist.
Also für mich gab es einen Stichtag, das war der 13. März. Das war so der Tag, an dem sich für die Kultur und ganz viele Institutionen entschied, können wir weitermachen oder nicht. Und innerhalb des Tages war die ganze Lage völlig unübersichtlich. Also ich habe einen Beitrag dazu geschrieben, den ich immer wieder neu gefasst habe und mit neuen Gesprächspartnern, die auch selber irritiert waren und wussten nicht, sind wir unter dieser 150-Personen-Marke, die da noch galt, oder sind wir schon drüber, dürfen wir noch spielen? Und erst abends spät kam dann die offizielle Pressemitteilung des Staatstheaters. Die musste natürlich auch noch rein, also es war so ein ganz langer Tag. Aber es ist natürlich was Generelles. Normalerweise ist unsere Arbeit ja sehr stark geprägt, davon am Kulturleben teilzunehmen und darüber zu berichten. Und das nach Möglichkeit, bevor die Leserinnen und Leser auch hingehen können, zum Beispiel bei Ausstellungen. Ne? Wenn wir in der Pressevorbesichtigung sind im Landesmuseum, dann ist die mal 1-2 Tage vorher. Das verstehen wir auch als Service für den Leser. Und diese Termine bestimmen ja für uns auch das zeitliche Grundgerüst unserer Arbeit. Darüber hinaus gibt es natürlich Themen, die wir selber setzen. Themen, die wir fortlaufend betreuen, wie die großen Kulturbaustellen wie Walhalla oder Wartburg oder Waldmühle vielmehr. Oder Hintergründiges wie Porträts mit Protagonisten der Kulturszene. Oder eben auch brisante Themen wie jetzt die Solodiskurse des Intendanten des Staatstheaters. Das gibt es nach wie vor, aber in der Regel treffen wir uns natürlich, wie Sie sagen, mit Gesprächspartnern und telefonieren. Das gibt es natürlich nach wie vor auch jetzt. Aber die Termine, die brachen ja dann weg, ne? Dieses Grundgerüst. Pressekonferenzen via Skype oder Zoom, da musste man sich auch erstmal umstellen. Und wir haben plötzlich nicht mehr über das berichtet, was stattfindet, sondern über das, was nicht mehr stattfindet oder wie die Institutionen jetzt damit klarkommen, was die stattdessen machen oder welche Sorgen und Nöte sie haben. Und das ist ein ganz anderer Aspekt, den hatten wir bis jetzt so noch nicht. Und interessanterweise wurde unsere Arbeit dadurch aber überhaupt nicht weniger, im Gegenteil.
Hat das denn gut funktioniert, auch mit diesen Pressemitteilungen über Zoom oder Skype?
Also die Pressekonferenzen, wir
Zoom das Ganze. Also ja,
das war natürlich technisch, weil das erstmal muss man sich reinfinden, ne? So, dass man sagte, okay, wie funktioniert das jetzt? Und also ich hatte da verschiedene Wim Schlachthof oder auch die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorm hat eben auch eine Pressekonferenz via Skype gemacht. Das war dann schon ganz interessant. Also es waren tatsächlich im Saal, im Raum einige Kollegen, aber einige waren per Telefon zugeschaltet. Ich war wiederum per Skype, also man sah mich dann dort auch. Also das war so eine Mischung aus ganz verschiedenen, heute technisch möglichen Komponenten. Und ich glaube, das kann auch ein Modell sein, was man in Zukunft auch immer mal wieder haben wird.
Genau, Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Arbeit ist auch nicht weniger geworden. Mhm. Es gab ja auch viele, ich nenne es mal kreative Ideen von den Künstlern.
Absolut.
Und auch den Betreibern. Vielleicht können Sie da nochmal kurz darstellen, was es da so alles gab, also wie die Ihre Krise genutzt haben.
So ein bisschen die Krise als Chance, ne?
Genau.
Ja, das ist eine große Bandbreite gewesen von realen Angeboten und digitalen. Also realen zum Beispiel, der Berufsverband Bildende Künstler hier in Wiesbaden hat in seiner neuen Geschäftsstelle in der Markebrunner Straße eine Ausstellung gezeigt, aber im Schaufenster. Also man konnte diese Kunst im Schaufenster im Vorbeigehen, ohne irgendwem zu begegnen, sich anschauen. Finde ich eine tolle Idee. Musiker haben natürlich bei Facebook Konzerte gegeben oder ihren Unterricht online geführt mit ihren Schülern. Schauspieler haben ihre Aktivitäten virtuell öffentlich gemacht. Das war ein großes, enormes kreatives Potenzial, was sich da gezeigt hat. Und ich finde es aber absolut bemerkenswert, wenn auf einmal Ideen aus dem Boden sprießen, auf die sich dann nochmal neue Ideen draufsatteln. Also nehmen wir mal das Thema Autokino. Das ist ja was völlig Retro-mäßiges eigentlich, ne? So ein bisschen antiquiert und ein bisschen in den letzten Jahren wahrscheinlich jenseits unserer aktiven Freizeitkulturgestaltung. Dabei haben wir ja in Grafenbruch das älteste in Deutschland. Das ist ja schon 1960 gegründet worden. Und plötzlich müssen wegen Corona die Kinos schließen und stattdessen eröffnen als Pop-up überall Autokinos. Und das ist ganz hip, da hinzugehen. Und auf diese tolle Idee kommt dann noch eine zusätzliche Idee. Nämlich zum Beispiel an der Jahrhunderthalle in Höchst gibt es auf dem Parkplatz einen Stage-Drive, nennen die das. Das ist ein Autokino, aber auch mit einer Bühne. Und auf der Bühne steht ein Kabarettisten. Und statt Applaus gibt es dann Signale mit der Lichthupe. Und sowas finde ich absolut großartig, wenn sowas mobil genutzt wird, noch für andere Geschichten.
Ja, und dann war das wahrscheinlich auch Ihre Lieblingsidee oder hatten Sie da noch?
Die war noch nicht dran. Ich habe noch eine Lieblingsidee, tatsächlich. Ja, ja, darüber habe ich auch den Selbstversuch gemacht. Das ist so eine videobegleitete Rubrik, die ich habe, mit der ich Dinge aus dem Kulturleben im weitesten Sinne ausprobiere und das so ein bisschen humorvoll dann auch dem Leser rüberbringe und dem Zuschauer. Und das hat mich besonders berührt. Das war eine Idee des Staatsorchesters hier am Hessischen Staatstheater. Die konnten jetzt nicht mehr spielen und denen fehlte ihr Publikum. Und dann haben die analog zu dem Hitchcock-Titel bei Anruf Mord, bei Anruf Musik kreiert. Und da konnten sich Zuschauer vorher melden und aus einer Liste von Kompositionen ein Stück ihrer Wahl aussuchen und ein Zeitfenster buchen. Und an einem Samstag wurde man dann angerufen. Und am anderen Ende der Leitung saß dann ein Mitglied, die durften ja auch nicht zusammenspielen, ein Mitglied des Orchesters oder manchmal auch ein Duo oder ein Trio, wenn die verwandt waren, also aus einem Hausstand kamen. Und haben gespielt und nur für einen selber in dieser Situation. Live kam das dann aus dem Smartphone. Das fand ich unglaublich berührend. Ich habe mir den Gefangenenchor aus Verdis Nabucco gewünscht. Das ist jenes Stück, was zu der Zeit ganz viele Italiener auf dem Balkon gesungen haben, um sich gegen diese Pandemie zu solidarisieren. Und am anderen Ende der Stadt saß in einem Garten dieses Trio, ein Ehepaar und eine Nachbarin, die auch zum Orchester gehört und quasi nur durch den Gartenzaun getrennt war, und haben das für mich gespielt. Und drumherum standen wohl in großer Entfernung auch Nachbarn, die haben dann auch geklatscht. Toll. Also das war etwas, was mich wirklich beeindruckt hat.
Ja, schön. Aber man muss ja natürlich auch dann sagen, wenn Sie das so erzählen, dass diese ganzen neuen Medien ja schon viel dazu beigetragen haben, wie auch die Krise jetzt bewältigt wurde. Also Sie haben ja Konzerte angesprochen über Facebook und Instagram. Da haben ja auch viele bekannte Musiker gespielt.
Es gab natürlich dann darüber auch immer Debatten. Darf Kultur jetzt umsonst sein? Ja. Ne? So. Und ich denke, es war einfach eine besondere Situation. Und für viele war das auch so ein bisschen so eine Membran nach außen, zu sagen, wir sind noch da, und eine Visitenkarte abzusenden, ein Signal zu setzen und sagen, ja, es gibt uns und wir möchten auch mit unserem Publikum verbunden sein.
Ja, seit knapp 2 Wochen gibt es ja auch für die Kunst- und Kultureinrichtungen wieder diverse Lockerungen. Vielleicht könnten Sie auch noch mal kurz darstellen, wie das jetzt aussieht mit den Lockerungen und welche Maßnahmen die Einrichtungen da einhalten müssen.
Alle Öffnungen laufen ja im Grunde auf das Gleiche hinaus, nämlich strenge Auflagen und enge Abstimmung mit den Gesundheitsämtern. Natürlich überall die Hygienevorschriften sind identisch. Die Besucher kommen mit Maske rein, Desinfektionsmittel werden überall positioniert. Das gibt es ja endlich auch in ausreichender Menge, von daher funktioniert das dann auch. Im Landesmuseum beispielsweise werden die Besucher so durchs Haus geführt, dass sich gar nicht erst Menschenansammlungen bilden. Also da können maximal 350 Leute zeitgleich im Haus sein. Das funktioniert. Und um Abstand geht es auch im Staatstheater. Das war sehr früh dran mit der Wiedereröffnung, als erstes Theater in Deutschland, eines der ersten in Europa. Auch weil es, denke ich, auch darum ging, noch so ein bisschen was von den Maifischbienen präsentieren zu können. Das war denen ein besonderes Anliegen, kann man auch verstehen. Ja, und das ist dann natürlich ein ausgesuchtes Programm vor ausgesuchten Zuschauern. Also es sind nicht dann so furchtbar viele. Ne? Im großen Haus nur ein Bruchteil, im kleinen Haus ein Bruchteil. Die sitzen verstreut im ganzen Saal und solche räumlichen Möglichkeiten haben die kleinen Theater natürlich nicht, von den finanziellen mal ganz abgesehen. Aber auch die freien Bühnen haben sich darauf eingestellt. Einige haben sich auch entschlossen, nicht wieder vor der Sommerpause zu öffnen, zum Beispiel das Talhaus. Also die haben, um sich das mal bildlich vorzustellen, tatsächlich 24 Stühle gestellt von den 100, die sie stellen könnten, und haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Mhm. Also auch von Künstlerseite, die auf dem Podium stehen und da so eine Handvoll Leute vor sich haben. Und die haben es dann verschoben, sind in die Sommerpause gestartet und hoffen dann, dass im September alles wieder gut ist.
Genau, wie kann man sich denn die Wiederaufnahme des Programms generell jetzt vorstellen?
Es ist natürlich so, dass das normale Repertoire nicht funktioniert. Wenn Sie auf der Bühne eine tragische Liebesgeschichte haben, die können Sie nicht auf einen Abstand von 1,50 Meter erzählen. Das ist nicht wirklich schön. Sie brauchen also Produktionen, die entweder monologisch sind, oder Sie haben das große Glück, Sie haben ein Paar im Ensemble, die können sich dann auch nahe kommen. Oder Stücke auswählen, die jetzt neu geprobt werden, die einen Abstand hergeben. Das wird jetzt auch für viele freie Bühnen die Herausforderung sein, solche Stücke herauszubringen und solche Stücke zu finden und zu proben mit ihren Leuten. Und am Staatstheater wird das mit der Beckett-Trilogie, die Anfang Juni herauskommt, auch so verlaufen.
Wo Sie gerade die Proben ansprechen, wie kann man sich denn die Proben momentan vorstellen? Also das ist ja wahrscheinlich auch eine Ausnahmesituation.
Absolut, natürlich auch auf Abstand. Also bei den Kammerspielen Wiesbaden zum Beispiel an der Bergkirche, da proben maximal 4 Leute zusammen. Natürlich immer mit einem Abstand. Die erwähnte Produktion der 3 Beckett-Stücke am Staatstheater, die ist deswegen auch ausgewählt worden, weil zum Beispiel bei Glückliche Tage, ist ein 2-Personen-Stück, da sitzt sie, der weibliche Part, in einem Erdhügel fest. Also die kommen sich gar nicht nah. Ne? Und bei Warten auf Godot bekommen wohl bei den Proben schon die Schauspieler einen 1,50 Meter langen Stab in die Hand, damit ihnen auch immer dieser Abstand gewahr ist. Und dieser Stab soll dann wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, auch mit auf der Bühne dann bei der Premiere quasi ein Requisit sein. Das ist etwas, woran man wahrscheinlich noch lange denken wird, wenn man diese Produktion gesehen hat, so auch als Sinnbild des Umgangs mit der Corona-Krise.
Also auch wieder kreative Ideen.
Auch wieder kreative Ideen, so muss das sein.
Gehört ja auch dazu zur Kultur. Sie hatten ja vorhin auch schon die kleineren Kulturbetriebe angesprochen und dass die auch für gerade große finanzielle Probleme gestellt werden. Denn die nötigen Umbauten kosten ja halt auch einfach Geld, muss man ja so sagen. Welche Probleme ergeben sich denn da gerade für kleinere Kulturbetriebe?
Das ist natürlich so, also die kleinen Kulturbetriebe erhalten zwar institutionelle Zuschüsse von der Stadt, aber das ist ja ganz oft so, dass dann auch Produktionen dann nochmal einzeln gefördert werden, Projektzuschüsse etc. Wenn man nichts produziert, kann da auch wenig entstehen, ne? Das ist ganz klar. Aber die Stadt hat, das fand ich auch sehr gut, jetzt auch die Förderung nicht daran gebunden, dass jetzt da was auf die Bühne gestellt werden muss. Es muss ein Neuanfang gemacht werden, das ist ganz klar. Aber natürlich sind die wirtschaftlichen Probleme immens. Ne? Wobei man ja auch im Blick behalten sollte, dass vor allen Dingen die Solo-Selbstständigen, also die bildenden Künstler, das sind die, die auch aus der städtischen Förderung da auch so ein bisschen rausfallen. Ne? Da hoffe ich einfach auch, dass das Konzept des Landes greift. Das Land Hessen hat ja dieses 50-Millionen-Paket, wie ich ja schon erwähnt habe, aufgelegt. Und da sind insbesondere Arbeitsstipendien für Künstler drin. Arbeitsstipendien ist einfach mal erstmal der Titel. Richtet sich speziell an 12.000 hessische Künstler, die in der Künstlersozialkasse sind. Und die sollen dann zumindest an Mittel kommen, die Ihnen das ein bisschen überbrücken können, diese Zeit.
Es gibt ja auch von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters gibt es ja dieses Kulturprogramm Neustart. Das wurde ja jetzt auf 20 Millionen Euro hochgestockt. Ja. Meinen Sie, das ist ausreichend?
Ich meine natürlich nicht, dass das langt. Ja. Leider hat ja die Große Koalition in Berlin einen Ausgleich für die Lebenshaltungskosten von Solo-Selbstständigen in den Soforthilfen nicht zugelassen. Das ist eine Lücke. Und das Land Hessen hat eben jetzt mit diesen Arbeitsstipendien, mit diesem Hilfspaket versucht jetzt das zu schließen. Ich fand das ganz interessant, diese Pressekonferenz mit der Ministerin via Skype. Da gab es so Formulierungen von der Ministerin, die fand ich sehr, sehr treffend. Kultur, sagte sie auch, ist nicht das Sahnehäubchen in guten Zeiten, sondern elementarer Bestandteil unseres Lebens. Aber der Wert von Kunst und Kultur, das, was es ausmacht, nämlich der direkte Austausch zwischen Menschen, das macht sie in der Pandemie so anfällig. Und deswegen mussten Spielstätten und Veranstalter so früh den Betrieb einstellen und können erst so spät wieder durchstarten. Und ich glaube, da gibt es schon eine Sensibilität dafür, diesen Neustart dann auch möglichst gut gestalten zu können.
Wo wir gerade beim Finanziellen sind, Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass im Staatstheater ja nur total wenig Leute sitzen können. Wir haben jetzt mal als Reaktion 60 Leute ins kleine und 200 ins große Haus, obwohl normalerweise 328 Personen ins kleine und sogar 1041 ins große Haus passen.
Ja.
Dieses Kontingent, diese erlaubten Karten, deckt das überhaupt die Honorare der Künstler ab und die Kosten, die entstehen?
Vermutlich nicht, aber es ist ja nun mal so, dass das Staatstheater von Land und Stadt finanziert wird. Von daher ist das gedeckelt, aber es ist natürlich trotzdem sehr schade, dass so wenig Menschen das dann nur sehen können, was da an kreativen Aktionen auf die Bühne kommen. Ich sehe das aber auch nicht nur, was das Theater bezogen ist, sondern auch zum Beispiel in Hinsicht auf Kinos. Ne? Also die Kinobetriebe Ebert in Wiesbaden haben ja ein Kino jetzt wieder eröffnet, das Arkaden. Die hätten auch normalerweise 535 Plätze und können jetzt 100 Besucher dort eben einlassen. Aber auch da geht es darum, den Wiesbadenern ein Grundangebot zu machen. Und natürlich auch in dem Fall sind Wirtschaftsunternehmen auch die eigenen Leute aus der Kurzarbeit zu holen. Und ich denke, dass die Anfänge sind, um überhaupt erstmal wieder ins Laufen zu kommen, dass die Kultur wirklich anlaufen kann. Ne? Viele Menschen sind natürlich auch im Moment, was geschlossene Räume betrifft, ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, wenn die aber merken, dass diese ganzen Hygienevorschriften dort auch greifen, dass die auch wieder gerne und öfter kommen werden.
Und die Hygienevorschriften, jetzt nochmal aufs Staatstheater zurückzukommen, sind ja auch sehr streng.
Also, ja, absolut. Genau.
Ist ja vorne eine Reihe und hinter dem ist
genau,
eine
also man sitzt sehr vereinzelt zum einen und überall Mundschutz und überall Desinfektionsmöglichkeiten. Also Das ist schon ein sehr lückenloses System und man wird auch dort quasi geführt und soll sich auch nicht in bestimmten Bereichen lange und mit größeren Menschenansammlungen aufhalten.
Ja. Sie haben ja auch bestimmt mit Künstlern und Betreibern viel gesprochen, telefonisch und digital, darüber haben wir ja vorhin schon geredet. Wie ist denn so die Stimmung bei den Künstlern und Betreibern?
Tja, sehr unterschiedlich. Also es kommt immer auf die jeweilige Situation an und natürlich auf die Dauer der Maßnahmen. Also ich würde mal sagen, von vorsichtig optimistisch bis sehr ängstlich, was die Zukunft betrifft. Und je länger diese Maßnahmen bleiben, umso schwieriger wird natürlich auch hier die Situation, ganz klar. Momentan gehen ja die meisten davon aus, dass bald ohnehin die Sommerpause startet, beziehungsweise im Sommer ohnehin nicht so viele Zuschauer oder Besucher kommen. Ausstellungen sind per se nicht unbedingt im Sommer die hochfrequentierten Kulturangebote. Und dann im September, Oktober wieder richtig loslegen zu können. Aber es gibt natürlich auch Festivals wie das Rheingau Musikfestival, das nahezu ausschließlich im Sommer stattfindet und das jetzt ebenfalls abgesagt werden musste. Und das ist dann schon sehr bitter.
Ja, genau. Sie haben ja gerade schon kurz angesprochen, wie so jetzt im Sommer die Aufnahme ist. Wie ist denn die Annahme der Bürger jetzt von der Kultur? Ist das gestiegen jetzt durch die Corona-Krise? Ist die Wertschätzung gestiegen oder ist das gleich geblieben? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass durch die Corona-Krise viele Menschen generell festgestellt haben, was ihnen persönlich wirklich gut tut und was ihnen wichtig ist. Und dazu gehört eben nicht nur einen gefühlssicheren Vorrat an Toilettenpapier zu Hause zu haben, sondern auch sich mit Freunden zu treffen, essen zu gehen, am sozialen Leben teilhaben zu können und auch Kulturerfahrungen zu machen, Kultur zu erleben. Und ich glaube, das fehlt vielen Menschen im Moment sehr, bei aller Vorsicht vor größeren Menschenansammlungen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Welle der Solidarität mit den Kulturschaffenden und den Kulturorten. Das sieht man besonders markant am Beispiel des Schlachthofs. Die haben ja eine Spendenaktion ins Leben gerufen und dabei kamen sagenhafte 155.000 Euro zusammen. Und die haben mal ausgerechnet, in der Regel seien 35 Euro gespendet worden. Wenn man das mal hochrechnet, sind das umgerechnet 4.400 Leute, die hier ins Portemonnaie gegriffen haben, um diesen Ort zu erhalten und zu unterstützen. Diese Zuneigung trifft da umgekehrt auch wieder auf Kreativität, denn der Schlachthof hat seinerseits eine sehr schöne Idee geboren, eines neuen Festivals. Das soll 2021 stattfinden und ausschließlich Musiker, Schauspieler, Künstler aus der Region beteiligen. Coron Art Festival, also zwar auch mit Analogie zu Corona, aber eben für Culture Organizers, Reclaiming Our Neighborhood. Und geplant ist, den teilnehmenden Akteuren die Projektmittel aber schon in diesem Jahr auszuzahlen, also die jetzt schon zu unterstützen. Das ist also gleichzeitig Hilfe für andere Kreative vor Ort. Und so kann auch eine Krise Früchte tragen. Das ist doch ein schönes Beispiel dafür, oder?
Ja, ziemlich. Und das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und da danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute mit mir gesprochen haben.
Ich danke Ihnen.
Und ja.
Bis zum nächsten Mal. In diesem Theater.
Genau.
Angebot der VRM.